Mein Thema heute, Kleider machen Leute. Ich spreche über Kleidung. Und ich habe vor einigen Wochen, vielleicht auch Monaten, mal einen Artikel, nee, das war tatsächlich eine Sendung irgendwie im Radio, ich weiß auch nicht, gehört über Kleidung und fand es super, super spannend, so wie Kleidung halt auf Menschen wirkt, dass man ja oft so den ersten Eindruck damit verbindet, wie Leute sich kleiden und so weiter. Es gab viele Punkte dazu. Und unter anderem, was ich echt spannend fand, da war eine Geschichtslehrerin und die hat erzählt, dass die Juden im KZ zum Beispiel, die hatten ja alle eine Einheitskleidung und das war für sie so schrecklich, weil es mag halt nicht jeder. Kleidung ist ja auch, macht uns zu danke Robert, genau, damit drücken wir unsere Persönlichkeit aus, unsere Identität und so weiter und für viele Juden war das so schlimm, in dieser Einheitskleidung rumzulaufen, es ist wahrscheinlich so ähnlich wie Gefängniskleidung, stelle ich mir vor und es manche wirklich das wenige Essen, was sie noch hatten, getauscht haben für Kleidung, die irgendwie in dieses KZ gefunden hat, um einfach mal anders auszusehen als die anderen. Und das fand ich so, es hat mich einfach so berührt. Und es war jetzt keine christliche Sendung und dann habe ich gedacht, okay, was sagt dann so die Bibel über die Kleidung? Und war völlig erschlagen, Leute. Also natürlich, man hat so Bibelstellen, ne, die man vielleicht von klein auf gehört hat, irgendwie, was die Kleidung angeht, wie sich Christen kleiden sollen, wie auch immer. Aber ich war tatsächlich echt ein bisschen erschlagen, weil es gibt über 100 Verse. Hättest du das gedacht? Was Kleidung betrifft, und ich fand das so spannend, ich war so begeistert, dass ich unbedingt ein Thema, also eine Predigt draus machen wollte. Und das, was hier ist, ist wirklich nur ein mini, mini, mini kleiner Teil davon, aus diesem ganzen Bereich Kleidung in der Bibel. Also falls du Interesse hast, lest es nach, das ist super spannend. So, also es gibt auch tatsächlich eine oder es gibt mehrere Märchen und Geschichten, was Kleidung angeht, ne? Wie heißt der nackte Kaiser? Wie heißt das Märchen? Kaisers neue Kleider, das kennt ihr alle dann. Kleider machen Leute von Gottfried Keller. Das ist eine Geschichte, wo ein Schneiderlehrling so vornehm aussah, dass die Leute den für einen polnischen Kaiser gehalten haben. Das hat er natürlich völlig ausgenutzt, bis er irgendwann mal aufgeflogen ist. Und solche Geschichten, also es ist schon echt ein spannendes Thema. Kleidung kann uns viel über eine Person verraten. Stimmt's? Ist jemand eher kreativ? Dann siehst du das oft an der Kleidung. Ist jemand eher so elegant, klassisch? Ist jemand sportlich? Also ich habe heute echt überlegt, ein Kleid anzuziehen, um einfach ein bisschen schicker zu sein. Dann hatte ich das an und habe gedacht, nee, so geht's gar nicht. Es ist nicht bequem. Also manche mögen es eher bequem, manche schick. Es verrät uns über die Persönlichkeit. Den sozialen Status zum Beispiel, ne, ist jemand eher so in einer gehobenen sozialen Schicht oder in einer niedrigen, obwohl man da ja auch ein bisschen mogeln kann. Also ich kenne viele Leute, die haben wirklich nicht viel zu essen und leben in einer günstigen Wohnung, aber legen viel Wert auf eine teure Kleidung, weil denen das einfach wichtig ist. Also es ist jetzt nicht unbedingt so aussagekräftig. Oder es gab ja genug, ich weiß nicht, habt ihr das bei YouTube gesehen? Es gab genug, ich weiß nicht, Staatsmänner, die sich als Bettler verkleidet haben und einfach mal, oder auch sogar ein Priester, glaube ich, der sich als Bettler verkleidet hat, einfach mal zu gucken, wie seine Leute so reagieren. Also, ne, das ist dann so eine Geschichte, aber trotzdem kann es schon den sozialen Status des Menschen verraten. Wie kleidet sich jemand? Dann Beruf natürlich, es gibt Berufskleidung. Was habe ich hier alles? Zugehörigkeit zum Beispiel zu einer Gang, ne? So Gangmitglieder haben eine bestimmte Kleiderordnung oder es gibt ja auch Schuluniformen in bestimmten Ländern, das kennen wir auch alle, eben Gefängniskleidung, so diese typischen amerikanischen Filme, wo die Häftlinge die Straße sauber machen in diesen orangen Overall, das ist eben so das Bekannteste. Ja, Und es gibt viel Unterstützung auf diesem Gebiet. Also es gibt Stilberatung, es gibt Farbberatung, es gibt was auch immer für eine Beratung, damit man sich entsprechend kleidet. Vor einem Vorstellungsgespräch in einer Firma gibt es eine Beratung. Wie kleide ich mich? Wie wirke ich auf Menschen? Und ich habe eine Freundin, die ist so cool. Sie ist eigentlich eine Innenarchitektin und eine Farbberaterin. Von ihr habe ich viel gelernt. Sie fährt öfter auf Konferenzen, auch als Sprecherin, und dann schickt sie mir immer Fotos von ihrem Outfit, und das ist so cool, weil alles passt zusammen. Also sie hat dann so die Oberbekleidung, dann stehen immer so Schuhe unten dazu, passen dann der Schmuck und alles, was so dazu gehört, das ist dann perfekt aufeinander abgestimmt. So Outfit für Freitag, Outfit für Samstag, Outfit für Sonntag. Und das finde ich so bewundernswert, weil ich eben so anders bin, und dadurch lernt man halt natürlich auch ein bisschen. Dann gibt es sogar Studien über Kleidung, ne? Also sämtliche Studien. Eine habe ich ganz schnell rausgefunden, dass zum Beispiel so formelle Kleidung, also wenn ich dann einen Anzug anziehe mit Krawatte bei Männern oder bei Frauen, dann auch so einen Hosenanzug oder was auch immer, also eben so ein bisschen formell, wenn ich mich so kleide als Mann oder Frau, dann denken die Leute von mir, also es gab eine Umfrage, dass ich etwas intelligenter bin, vielleicht als die anderen, vertrauenswürdig, ob das stimmt, selbstbewusst, kompetent, auf welchen Bereichen auch immer. Das ist schon interessant, ne? So, wenn jemand dann so in Jogginghose und olles T-Shirt durch die Gegend läuft, würde man vielleicht nicht ganz so darüber denken. Ja, durch die Kleidung können wir unsere Identität, unsere Stimmung oder Laune, ne? Also wenn jemand gut gelaunt ist, dann sieht man das oft auch an der Kleidung. Um mittlerweile auch viele persönliche Botschaften, manchmal auch politische Botschaften, ne? Dann gibt es T-Shirts mit, mittlerweile auch tolle T-Shirts, was mit Glaubenssprüchen oder auch politisch. Genau, sowas kann man alles ausdrücken. Aber wir beschränken uns heute einfach mal auf die Bibel. Ist das in Ordnung? Alles andere ist nicht ganz so mein Bereich. Lass uns gemeinsam zum Anfang der Bibel gehen. Gott schuf die sichtbare Welt, also alles, was wir sehen, ja, diese Tag 1, Tag 2 und so weiter. Und am Ende schuf er den Adam, den ersten Menschen, und dann die Eva, die Frau. Und beide waren komplett ohne Sünde. Da gab es keine Barriere zwischen den beiden, und es gab keine Barriere zwischen ihnen und Gott. Es war komplett alles frei. Die Bibel beschreibt es, sie waren komplett nackt voreinander und vor ihm. Und da war kein, also die kannten keinen Scham, die schämten sich voreinander nicht. Es war alles komplett frei. Die Beziehung zueinander war völlig perfekt, und die Beziehung zu Gott war genauso komplett, komplett perfekt. Kannst du dir das vorstellen? Es ist echt das Bild, wovon Gott eigentlich immer geträumt hat. Und beide hatten die Freiheit, sich zu entscheiden. Bleibe ich in dieser engen Beziehung zu Gott, oder ändere ich das, indem ich das tue, was Gott verboten hat, und zwar von einer Frucht zu essen? Und diese Freiheit führte leider auch dazu, dass sie das gemacht haben. Weil sie diese Freiheit hatten, haben die sich dafür entschieden, diese Frucht zu essen. Und dadurch haben die das Böse kennengelernt oder den Unterschied zwischen Gut und Böse. Es kam etwas in die Welt, was nicht mehr ganz rein war, nicht mehr richtig gut, sondern es kam ein Ungehorsam, ein wie so ein kleiner, weiß nicht, so eine Mauer oder ja, ein Zaun dazwischen. Und sie merkten, dass sie nackt waren. Da war plötzlich diese Reinheit, dieses völlig, vollkommen Heilige, war plötzlich nicht mehr perfekt. Römer 5, 12 sagt, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod, und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Deswegen, also weil das passiert ist und diese perfekte Beziehung zerbrochen ist, Deswegen sind wir nicht mehr gut, auch wenn es Prediger gibt, die predigen von vorne, wir sind alle im Kern gut. Nein, sind wir nicht. Die Bibel sagt, wir sind nicht gut und wir brauchen eine Erlösung, weil eben das passiert ist. Diese perfekte, reine Beziehung ist zerbrochen. Durch Adam ist die Sünde oder das Böse in die Welt gekommen und wir sind erstmal von Natur aus nicht gut. Und deswegen muss jeder von uns diese Entscheidung für Gott, für das Leben mit Jesus, das, was er am Kreuz für uns getan hat, annehmen. Es geschieht nicht automatisch. Also es ist nicht, ich bin geboren und irgendwie automatisch bin ich dann Christ. Also das geht nicht. Es braucht diese bewusste Entscheidung von dem Bösen weg hin zu Gott. Also bei Adam und Eva war das so, plötzlich merken die, dass die nackt sind und die schämen sich, vor allem auch vor Gott. Und dann versuchen die, auf eigene Faust sich da was zu basteln mit Feigenblättern, aber das funktioniert einfach nicht. Es bedeckt zwar vielleicht die intimsten Stellen, aber es ist so klein und mickrig, dass sie sagen, hey, irgendwie ist es doch doof, komm, wir verstecken uns, als Gott kam, weil es einfach nicht. Also das eigene bringt mich nicht weiter. Und was macht Gott? Gott spricht sie erstmal nicht auf die Kleidung an und er sagt, Leute, was ist passiert? Was ist passiert? Und dann erzählen die ihm das. Und dann sagt er, okay, es ist nicht so schön, aber es muss jetzt etwas geschehen von meiner Seite. Und dann schlachtet er ein Tier. Er hat es gemacht, es war das erste Opfer und das ist das Bild auf Jesus hin. Also alles, was im Alten Testament passiert, ist das Bild auf den neuen Bund, auf das, was Jesus einmal sein wird. Und es musste ein Tier sterben und Gott hat es gemacht und er selber näht ihnen Kleidung. Das hat mich so berührt und er selber zieht sie ihnen an. 1. Mose 3,21 und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an. Krass, oder? Es war nicht so okay, er hat dann irgendwas genäht und hat ihnen das dahin geworfen und hat gesagt, kommt, zieht euch an, bedeckt eure Blöße. Nein, das war so liebevoll. Und ich stelle mir das vor, also jetzt als Mutter, ich stelle mir das vor, wie man das erste Mal das Kind vielleicht in den Kindergarten begleitet und macht sich Sorgen, was das Kind da wohl erlebt und du ziehst ihm nochmal so die Schuhe an und ziehst nochmal die Schnürsenkel stramm und guckst, dass alles gut sitzt und dass die Mütze auch angezogen ist. Das alles so, na, du erlässt das Kind in die weite Welt das erste Mal. Und so kann ich mir vorstellen, hat Gott sich gefühlt, das war ein Abschied. Die waren in einer wirklich, wirklich engen Beziehung zueinander und dann mussten die weg, weil es eben nicht mehr so perfekt war. Und Gott hatte Angst, dass sie dann nochmal eine zweite Frucht essen, die nicht gut für sie war. Und es musste diese Trennung sein und er zieht sie an und sagt, okay, und jetzt dürft ihr gehen. Und es war von Anfang an Gottes Plan, Jesus war von Anfang an Gottes Plan. Er wusste, eines Tages muss er seinen Sohn in die Welt schicken. Und er wusste, eines Tages wird dieser Sohn das perfekte Opfer sein für alle. Jakob hat das auch nochmal so gut erläutert. Ein für alle Mal wird er das perfekte Opfer sein und er wird alles wieder in Ordnung bringen. Er wird Gott und Menschen wieder miteinander versöhnen. Und er wird die Menschheit wieder heilen und wieder herstellen. Und diese Beziehung wird wieder von Anfang an gedacht, wieder perfekt und intim und gut sein. Und er wird sie freikaufen, freisetzen und er wird ihnen Autorität geben über die Erde zurück, so wie er das Adam damals gegeben hat. Und das alles ist tatsächlich passiert. Wir haben das gerade gefeiert. Jesus kam, er war das perfekte Opfer und er hat uns von all dem freigemacht. Und wir haben wieder Zugang, hat Jakob gerade gelesen, Zugang zu unserem Vater im Himmel, weil diese Beziehung wieder funktioniert. Wenn wir Jesus in unser Herz einladen, wenn wir Jesus in unser Leben einladen. Und das ist, ich finde, Jesus selber hat uns so eine perfekte Geschichte dazu erzählt. Ihr alle kennt sie, der verlorene Sohn. Wie er eines Tages gesagt hat, Mann, ich will die Welt kennenlernen. Es reicht immer, bei dem Vater zu sein. Ich bin hier so eingeengt, ich muss raus. Und dann nimmt er das Erbe und zieht los und verprasselt alles. Und dann hat er nichts mehr. Und dann ist eine Hungersnot da und er sitzt bei den Schweinen und sagt, oh Mann, was war ich doch dumm. Ich gehe zurück zu meinem Vater und ich bitte ihn, bei ihm einfach ein Diener oder ein Angestellter zu sein. Und das macht er. Und der Vater in der Zwischenzeit, Tag für Tag steht er da vor dem Haus, hält Ausschau nach seinem Jüngsten und wartet, bis er kommt, jeden Tag. Und eines Tages sieht er ihn tatsächlich. Er kommt und dann läuft er ihm entgegen und fällt ihn um den Hals und sagt, endlich bist du da. Und der Sohn sagt, hey Vater, es tut mir so leid, ich habe Mist gebaut. Kannst du mich bitte anstellen? Ich will für dich arbeiten. Und was macht der Vater? Er sagt, Lukas 15, 22, aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Der verlorene Sohn ist wieder zurück und er bekommt seine Identität als Sohn wieder. Das ist das, was wir erlebt haben, als wir zurückkamen zu unserem Vater im Himmel, durch Jesus, und wir haben unsere Identität als Kinder Gottes zurückbekommen. Wir haben die besten Kleider angezogen bekommen. Wir haben den Ring, der uns als sein Sohn ausmacht, bekommen und sogar Schuhe für unsere Füße. Das ist wie bei Josef, der von seinem Vater den bunten Mantel bekam, weil er sein Lieblingssohn war. Es war eine Identität, ein Lieblingssohn des Vaters. Na, Kleidung gibt uns Identität. Gott gibt uns Kleidung als seine Kinder, als seine Söhne und Töchter. Es ist eine Identität und die kann uns keiner wegnehmen. Kein Mensch hat das Recht, uns das wegzunehmen, was der Vater uns gegeben hat. Okay, Jesaja 61, 10. Ich will mich sehr im Herrn freuen, meine Seele soll über meinen Gott jubeln, denn er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Ich bin wie ein Bräutigam, der mit priesterlichem Kopfschmuck geschmückt wurde und wie eine Braut, die sich ihren Schmuck angelegt hat. Hier geht es nochmal um Schönheit und um Würde, die Gott uns gibt, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir zurückkommen. Und Autorität auch. Die Priester im Alten Testament, die hatten eine bestimmte Kleiderordnung, die von Gott selbst vorgegeben war. Es waren eine bestimmte Farben da, die alle eben prophetische Symbolik haben. Und es gab ein Schild hier mit Edelsteinen, die ganz genau angereiht waren, wie Gott sich das gedacht hat. Und da war so viel Würde, oder auch die Könige, wie die sich gekleidet haben, so viel Autorität. Das ist das, was wir von Gott bekommen, Autorität. Und die ist niemals für uns Menschen gedacht. Und niemals, um andere Menschen zu unterdrücken oder zu manipulieren. Wenn wir Autorität von Gott bekommen, dann ist es, um sein Reich auszubreiten. Und niemals, um Menschen zu unterdrücken. Und dies immer zur Ehre Gottes. Ich will mich an dem Herrn freuen und ich will jubeln, weil er das gemacht hat. Ich habe es nicht verdient, aber er hat mich angenommen. Er hat mich würdevoll gekleidet. Er hat mir Autorität gegeben über Sünde, über den Tod, über die Umstände, nicht über die Menschen. Aber er war das. 1. Petrus 2,9, nur ganz kurz, ihr seid eine königliche Priesterschaft, sagt Gott. Und Offenbarung 5,10, du, Jesus, hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht. Es ist etwas, was Würde verleiht und was Autorität hat. So hat Gott uns gekleidet, so sind wir gekleidet. Und das liegt an uns, glauben wir daran? Laufen wir wie die Bettler durch die Gegend oder nehmen wir das einfach an? Und wir sind nicht eingebildet, weil wir uns das nicht verdient haben, sondern wir sind in dieser Würde drin, weil er uns sie gegeben hat. Hesekiel 16, ab Vers 9, das habe ich stark gekürzt, aber da geht es darum, da beschreibt Gott Jerusalem als ein Baby, was geboren wurde und auf dem Feld liegt und einfach ganz alleine ist. Es ist keiner da, der sich drum kümmert. Und dann sagt er, ab Vers 9, ich badete dich mit Wasser, wusch dir das Blut ab und salbte dich mit Öl. Ich gab dir bunte Kleider und hüllte dich in Seide. Ich legte dir erlesenen Schmuck an und setzte eine prächtige Krone auf deinen Kopf. So warst du mit Gold und mit Silber geschmückt. Merkst du, wie viel Wert darin liegt? Wie wertvoll Gott uns kleidet und wie wertvoll er uns anschaut, also wir für ihn sind. Und wie teuer wir bezahlt sind mit dem Blut von Jesus. Es ist nicht einfach, okay, du kriegst irgendein Kleidchen an und lauf mal los, sondern merkst du, wie viel Liebe da drin steckt, auch im Detail. Und wenn du diese, ich hatte Gott sei Dank eine coole Bibel zu Hause, wo ich ein bisschen rumstudiert habe, was diese ganze Kleidung, was die Stoffe bedeuten. Das hat so viel Wert. Die Schuhe sind aus Delfinhaut, hauchzart, aber trotzdem total stabil zu laufen. Oder also Seide war ja von jeher damals sowieso auch noch ein teurer Stoff. Und das berührt mich einfach, dass Gott so viel Liebe ins Detail legt und dann diese Überhäufung an Gold und an Silber und ich weiß nicht, an Edelsteinen, weil du so wertvoll bist und weil er dich so wertvoll gemacht hat. Und nochmal, in diesen ganzen Bibelversen steht, ich habe das gemacht, ich habe dir das angezogen, ich habe dir das gegeben, nicht wir selber. Unser Part ist einfach nur zu ihm zu gehen und zu sagen, Gott, ich habe versagt, aber du bist gnädig und du nimmst mich an. Und das Opfer von Jesus ist genug. Und zu glauben, dass ich kein Opfer bin, sondern ich habe Würde bekommen, ich habe Schönheit bekommen, ich habe Autorität bekommen, weil er mich liebt. Okay, jetzt sind wir nun alle gekleidet hier in Pracht und Schönheit und haben alle Ketten aus Gold und Ohrringe, aus Diamanten und Ringe, die uns als seine Söhne auszeichnen. Und ich finde, dass wir uns genauso anschauen sollten. Ich weiß, dass wir uns nicht immer so benehmen, leider. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinde uns einander so anschauen und uns einander so behandeln. Nicht, weil wir es verdient haben, nicht, weil wir uns so benehmen immer, sondern weil Gott uns so sieht. Und ich finde, es ist so schön, wenn wir jetzt so miteinander umgehen würden, als ob wir einander wirklich in diesen wertvollen Kleidern, mit diesen Kronen auf dem Haupt, mit den wertvollen Schmuck von Gott sehen würden. Aber es ist nicht immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen im christlichen Leben, oder? Ich habe 4 Punkte rausgesucht, die uns manchmal im Leben begegnen können, auch herausfordern können. Die haben alle mit Kleidung zu tun. Und es ist nicht alles, aber ein kleines Stück davon. Also erstens, was uns erwarten kann, nach all der Schönheit und Pracht, die wir haben und die wir bitte nicht ablegen sollten alleine. Versuchungen. Beispiel von Josef. Josef im Alten Testament wurde verkauft und kam in das Haus von Potiphar und hat ihm gedient. Und die Frau von Potiphar fand ihn richtig, richtig toll. Und jeden Tag bedrängte sie ihn, oh Josef, schlaf mit mir, ich finde dich einfach toll, komm. Da komm in mein Bett. Und Josef war standhaft. Er kannte Gott, er kannte Gottes Gebote und er wusste, es ist nicht richtig. Sie gehört einem anderen und er ist mein Herr. Also das geht gar nicht. Und dann 1. Mose 39,12, da packte sie ihn an seinem Gewand und verlangte, schlaf mit mir, Josef. Und er riss sich los, ließ sein Gewand in ihrer Hand zurück und floh aus dem Haus. Das finde ich stark, Männer, das finde ich richtig stark. Josef war Gott treu. Josef ist ein Vorbild für uns, finde ich. Und er kam sogar danach ins Gefängnis, weil sie hatte ein Stück von seinem Mantel oder sie hatte sogar seinen Mantel, den er da ausgezogen hat und hat gesagt, er wollte mich vergewaltigen und ihr Mann glaubt ihr natürlich. Und dann kommt er ins Gefängnis und auch dort ist er einfach treu und dient den Menschen. Und was macht Gott? Gott sah seine Treue und er belohnt ihn, indem er der zweite Mann des Pharaos wird. Und auch wenn du versucht wirst Oder auch, wenn du vielleicht Prüfungen erlebst. Hab keine Angst. Erstens ist Gott immer mit dir. Er steht immer zu dir. Dein Ding ist einfach treu zu sein. Und auch wenn du ein Stück deines Gewandes lässt, das ist gar kein Problem. Lass lieber los. Auch wenn das deine Identität ist, auch wenn das deine Königlichkeit ist. In dem Moment lass es los, denn wenn du treu bist, bekommst du etwas Neues. 1. Mose 41, 42. Und der Pharao, also als Josef dann der zweite Mann des Pharaos wurde, und der Pharao nahm seinen Siegelring von der Hand und steckte ihn an Josefs Hand, und er kleidete ihn in Kleider aus Byssus und legte die goldene Kette um seinen Hals. Wenn du treu bleibst, wenn wir treu bleiben, gar kein Problem, auch wenn wir vielleicht ein Stück von uns da lassen müssen, es gibt etwas Neues. Definitiv. Zweitens, was uns eventuell erwarten kann, so auf dem Weg mit Gott, unterwegs mit Christus, Trauer über Sünde und Schuld oder Umstände. Das war im Alten Testament immer ganz dramatisch. Die Leute, wenn sie getrauert haben um Sünde oder wenn gerade etwas los war, Krieg oder Gefangenschaft, das war immer ganz dramatisch äußerlich, dann haben die sich die Kleider zerrissen und haben sich Asche auf den Kopf gestreut und so als Zeichen ihrer Trauer. Josua 7,6. Josua und die Anführer Israels zerrissen ihre Kleider, streuten sich Staub ins Haar und warfen sich bis zum Abend vor die Lade des Herrn zu Boden. Oder Jona 3,6. Als der König von Ninive die Botschaft hörte, verließ er seinen Thron und legte seine königlichen Gewänder ab. Er kleidete sich in einen Sack und setzte sich in die Asche. Wie kann es bei uns aussehen? Also ich finde, wir müssen das Gott sei Dank nicht machen, auch nicht die Sünden für Sünden anderer da einstehen. Also ich sehe das im Neuen Bund jetzt nicht so. Aber wie gehen wir einfach mit solchen Situationen um? Ich finde auch, wir Christen dürfen mal trauern, oder? Wenn wir selber gesündigt haben, können wir vor Gott kommen und sagen, boah, das tut mir richtig leid. Und vielleicht kann ich im Geist meine Kleidung zerreißen und sagen, das war Mist, was ich gemacht habe. Gott, gut, dass du gnädig bist. Gott, gut, dass du vergibst. Oder wenn die Umstände oder Gesetze in unserem Land einfach verrückt sind, einfach nicht nach den Werten Gottes, völlig daneben, wenn die Dinge passieren, die gegen das Wort Gottes, gegen die Bibel, was auch immer gerade passiert ist, wie gehe ich damit um? Schimpfe ich, motze ich oder komme ich zu Gott und sage, Gott, das, was hier passiert, ist voll daneben. Aber ich weiß, du bist gnädig. Ich weiß, du hast einen Plan. Und ich segne diese Menschen, auch wenn ich viele Dinge nicht verstehe. Ich zerreiße im Geist meine Kleider und ich komme zu dir und ich sage, es ist Mist, was hier passiert. Aber du kannst es besser und dir vertraue ich. Drittens, Training. Wir können trainiert werden. Und zwar in der Unterscheidung von Wahrheit und Lüge oder ist etwas geistlich oder fleischlich. Also Paulus nennt es auch die Gabe der Unterscheidung. Zum Beispiel falsche Propheten, Matthäus 7,15. Hütet euch vor den falschen Propheten, sagt Jesus, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Und Jesus, besonders in Matthäus 24, aber auch Paulus, die haben öfter vor falschen Propheten gewarnt oder falschen Lehrern, die in die Gemeinde kommen und die Gemeinde manchmal durcheinander bringen können oder schwächen können. Und Jesus sagt, hey, passt einfach auf. Es gibt Menschen, die sind vielleicht äußerlich fromm, können Bibelverse zitieren oder sogar Prophetien. Und es klingt vielleicht im ersten Moment alles richtig und alles gut, aber lerne ganz genau zu gucken. Schau vielleicht mal dahinter. Werde feinfühlig. Glaub nicht alles, sondern prüf mal. Auch die Gemeindeleitung prüft, was kommt in die Gemeinde hinein. Auch Einzelne prüft, wen schaue ich mir da an im Internet, welche Predigten höre ich mir an. Ist dieser Mensch glaubwürdig? Ist das, was er sagt, glaubwürdig? Und das ist ohne zu beurteilen und zu verurteilen, zu sagen, Heiliger Geist, lehre mich das. Lehre mich zu unterscheiden, trainiere mich, dass ich lerne, einfach mal ein bisschen dahinter zu schauen. Falsche Anbetung habe ich aufgeschrieben, Johannes 19,2. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie Jesus auf das Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um. Das ist definitiv falsche Anbetung. Das war eine Anbetung, die war aus, die haben ihn ausgelacht. Die haben, es war sarkastisch gemeint. Das war niemals eine echte Anbetung. Und einfach mal zu gucken, okay, wie bete ich an? Wie beten Menschen an, wo ich drin bin? Ist es von Herzen oder ist es einfach egoistisch gemeint? Oft auch selbstzentriert. Ich weiß nicht, was kann man noch dazu sagen? Die Motive sind einfach falsch. Wenn ich einfach gerne vorne stehe und meine Stimme allen zeigen möchte, ist es ein anderes Ding, als wenn es von Herzen kommt. Ich habe mich gerade so gefreut, unser Sohn saß neben mir und hat aus vollem Hals gesungen, gelallt. Es war schief und krumm, aber es war einfach schön, weil es aus seinem Herzen kam. Und ich weiß, zu Hause kriegt er viel Druck, wenn er singt, weil die Mädchen mögen das nicht, er ist so laut. Aber weißt du was? Wenn du Gott von Herzen singst, meinst du, dass es perfekt sein muss? Das glaube ich nicht. Also hier vorne wäre ein schiefer Gesang schwierig, weil dann würden wir alle kreuz und quer singen, noch mehr als vorher vielleicht. Also hier vorne ist es was anderes, dann sollte man schon halbwegs die Töne treffen. Aber wenn du da sitzt und denkst, oh Mann, ich kann es nicht so gut oder meine Stimme ist nicht so schön, weißt du was? Wenn es von Herzen kommt, wenn es eine echte Anbetung ist, dann liebt der Vater das total und er genießt es von ganzem Herzen. Aber da einfach zu gucken, okay, welche Motive habe ich, was treibt mich an? Manchmal, klingt jetzt vielleicht ein bisschen gruselig, aber das gibt es einfach. Manchmal schicken auch Hexer und Satanisten ihre Leute in Gemeinden, um sie zu schwächen. Und die sind genauso fromm nach außen hin und genauso am Anbeten, aber einfach mal zu gucken, okay, also irgendwas stimmt da nicht. Könnt ihr da mal ein bisschen... Na, so folgen, also wenn man sagt, oh Mann, irgendwie passt das nicht ganz. Und dann den Heiligen Geist zu fragen, okay, Heiliger Geist, was ist da jetzt? Was stimmt da nicht? Was passt da nicht? Der vierte Punkt ist Verfolgung. Da hat Jesus uns auch viel darüber gesagt in Matthäus 24, dass es einfach völlig normal ist, dass Christen, die Gott lieben, Christen, die Jesus und das Kreuz lieben, Christen, die nach seinen Werten leben, die nach Gottes Plan leben, dass sie verfolgt werden, in welcher Art auch immer. In manchen Ländern ist das schon echt heftig, mit ins Gefängnis kommen, getötet werden. Torben Sondergaard, dem haben die in Dänemark, was ja zu Europa gehört, gedroht, seine Kinder wegzunehmen. Es gibt schon verschiedene Arten und ich glaube, das nimmt auch in unserer westlichen Welt auch ein bisschen zu, siehe der letzte Angriff in Amerika, aber da möchte ich jetzt gar nicht dazu sagen, weil ich es nicht ausweiten möchte, aber es gibt Verfolgung auf Christen, auch in der westlichen Welt und das ist völlig normal. Also wir haben mit den Teenies darüber geredet und da sagte ein Junge, ich glaube nicht, dass wir das erleben. Also ich glaube schon, dass wir das erleben, in welcher Form auch immer, vielleicht nicht so stark mit Tod und was auch immer, aber wenn du wirklich zu Gott stehst und zu seinen Werten stehst und einfach nur sagst, ich finde Abtreibung nicht gut, dann wird es schon schwierig. Ganz ehrlich, Leute. Also vielleicht wirst du nicht gerade geohrfeigt, aber also mit Worten bekommt man da schon seine Suppe weg. Ja. Und David hat es auch erlebt. Der noch nicht König David, aber der schon gesalbte König David, der wurde viel verfolgt, ganz besonders von dem damaligen König Saul. Der hasste ihn über alles. Und das ging lange hin und her, ne? Verfolgt und hinterher und dann paar Tage vielleicht Ruhe und dann wieder. Und einmal, das finde ich so krass, wie Gott es gemacht hat, einmal treffen die sich tatsächlich in einer Höhle. Der eine Saul, also der Verfolger, ist irgendwo hinten und schläft. Ruht sich aus. David, der Verfolgte, muss mal einmal auf Toilette und sucht sich da ein Plätzchen in der Höhle und sieht den König da schlafen. Und die Männer sagen, boah, David, die Gelegenheit, guck mal, Gott hat dir den in die Hand gegeben, töte ihn endlich, dann hast du Ruhe ein für alle Mal. Und David schleicht sich an und schneidet einfach nur ein Stück von dem Gewand oder von dem Mantel des Königs ab. Und da hatte er schon schlechtes Gewissen und sagt, Gott, vergib mir, das ist dein Gesalbter. Und das finde ich so krass, weißt du, wie gehe ich mit Menschen um, die mich, also wir erleben jetzt nicht die Verfolgung, aber die vielleicht mal gemein zu mir sind, die mich fertig machen, also wenn ich blöd war und jemand macht mich deswegen fertig, das ist gerechtfertigt, davon spreche ich nicht. Aber wenn ich meiner Meinung nach nichts gemacht habe und werde dann aber so komisch angemacht, wie gehe ich damit um? Genauso schlage ich zurück mit Worten oder lade ich den nie wieder ein zu mir oder bin ich richtig fies oder sage ich wie David, hey, es ist ein Gesalbter Gottes. Egal wie der ist, egal was er macht, egal ob ich das gut finde oder nicht, egal wie mich das nervt, ständig auf der Flucht zu sein, aber es ist ein Gesalbter Gottes und wir haben gerade gehört, jeder von uns ist von Gott gesalbt in einer königlichen und priesterlichen Autorität. Und da mal einfach ruhig zu sein und wie David zu sagen, hey, Gott, du machst das schon. Wenn wir die Psalmen lesen, wie oft sagt er, Gott, das finde ich manchmal so fies und ich könnte auch nie so beten und ich habe auch immer Probleme damit, das zu lesen, aber er sagt, Gott, schick den eine Krankheit, schick den Hungersnot, schick den Krieg, keine Ahnung. Aber er sagt, ich misch mich da nicht ein. Gott, es ist deine Sache, klär du das. Und das finde ich richtig stark. Vielleicht würde ich andere Worte finden, aber es ist Davids Sache, ja. Okay, also Leute, keine Angst, wenn Versuchung kommt, keine Angst, wenn Verfolgung kommt, keine Angst, wenn wir traurig sind und keine Angst, was war das vierte, wenn wir trainiert werden, Gott ist mit uns, er ist immer bei uns, er trägt uns dadurch. Und was passiert am Ende? Womit schließt die Bibel? Wieder mit Kleidung. Für die Überwinder. Die, die treu geblieben sind, die, die ausgeharrt sind, die, die dran geblieben sind, die nicht mittendrin abgebrochen haben, die gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr, das ist mir alles zu stressig, ich lasse es jetzt. Die, die ausgeharrt haben, überwunden haben, da steht Offenbarung 3, 5a, wer siegreich ist, wird in weiße Kleider gekleidet werden. Offenbarung 4, 4, rings um den Thron standen 24 Throne, auf denen 24 Älteste saßen. Sie trugen alle weiße Kleider und hatten goldene Kronen auf ihren Köpfen. Offenbarung 7, 9, danach sah ich eine riesige Menschenmenge vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren alle mit weißen Gewändern gekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und so geht es weiter. Es gibt eine Belohnung, Leute. Wir dürfen ihn, unseren König, für den wir leben, für den wir alles anvertraut haben, von Angesicht zu Angesicht sehen. Und wir dürfen vor ihm stehen. Weiß gekleidet heißt einfach nicht irgendwie ein Bettlaken umgebunden. Es ist Seide, es ist rein, es ist Zeug von Heiligkeit, von Reinheit. Und so dürfen wir eines Tages vor ihm stehen, weiß gekleidet, mit Kronen, mit Palmzweigen, mit Ringen, mit Schmuck, was auch immer du brauchst und was alles nötig ist. Aber du stehst vor ihm, für den du schon immer gelebt hast und für den dein Herz schon immer geschlagen hat. Ja, ein kurzer Ausflug in die Welt der Kleidung in der Bibel. Ich hoffe, dass dir das einfach Mut gegeben hat, dich anders zu sehen, ganz anders gekleidet, so wie Gott dich sieht. Und zwar, klar, kannst du dich kleiden, wie du möchtest und wie dein Herz und dein Glaube, wie es denn so miteinander kombinierbar ist. Aber ich wünsche mir einfach, dass du dich so sehen könntest, wie Gott dich sieht. Wertvoll, heilig, reingemacht, reingewaschen durch sein Blut. Du hast Autorität, du hast Würde vor Gott und eines Tages wird es belohnt. Hab keine Angst vor den Umständen, dass was passieren kann. Es ist nicht schlimm, er ist immer mit uns, aber eines Tages wird es wirklich belohnt. Und ich weiß, eines Tages werden wir alle vor ihm stehen und wir werden eine Einheitskleidung tragen. Aber das macht doch nichts, Leute. Es ist eine gute Einheitskleidung. Vielleicht können wir uns irgendwie unterscheiden, aber in dem Moment, denke ich, ist es gut. danke Jesus, du liebst uns und du hast uns echt mit unserem Vater versöhnt, mit dem Himmel versöhnt. Und durch dich, Jesus, haben wir Würde und Autorität und wir haben diese Kindschaft mit dem Vater. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind Könige und Priester durch dich, Jesus. Und wir sind so kostbar in deinen Augen, weil du dein kostbares Blut für uns vergossen hast. Danke, dass wir durch Schwierigkeiten gehen können, weil du an unserer Seite bist und weil du in uns lebst. Danke, dass wir überwinden dürfen, weil du schon längst überwunden hast. Und danke, dass wir eines Tages mit dir sein werden, Gott in weißen Kleidern, komplett rein, komplett ja, fast nackt, weil nichts mehr zwischen uns ist. Zwischen uns untereinander, aber auch zwischen dir und uns. Danke von ganzem Herzen. Amen.